bei den anderen heißt das Lebensthema, mit Gott auf die Menschen zu gehen. Also jeder hat das ganze Dreieck. Es geht nicht so, wie man manchmal gehört hat, der Verheiratete hat dann also einen Partner und Gott und der andere hat also nur Gott. Nein, jeder lebt dieses ganze Dreieck. Im Vordergrund für den Verheirateten, behaupte ich, steht dieses Lebensthema, mit dem Partner zusammen auf Gott zugehen. Und für den jetzt Berufenen den anderen Weg zu gehen, da heißt das Lebensthema, mit Gott auf die Menschen zu gehen. Das erklärt mir auch, dass dann die Seelsorger, zum Beispiel auch die Päpste, so, dann in erster Linie für die Menschen da sind, was mich als Philosoph ein bisschen wundert, weil ich sage, zuerst hat man für Gott da zu sein. Aber die kommen eben mit Gott auf die Menschen zu. Deswegen schreibt dann eben Johannes Paul II. Seine erste Enzyklika Redemptor Hominis. Oder so. Ne? Während ich sage, ich gehe erstmal mit den Menschen auf Gott zu, geht jetzt der Zölibatär, der Seelsorger, mit Gott auf die Menschen zu. Der braucht auch Freunde, um zu leben. Das ist wahr, aber der eigentliche Punkt ist nicht besetzt an der Stelle. Sodass man sagen kann, jeder hat hier so ein Dreieck, aber dieses Dreieck ist an einer Stelle offen. Also für den Verheirateten ist dieser Weg offen zu Gott, weil Gott ist ja nicht so nah dran. Natürlich ist er uns näher als wir uns selbst, aber jetzt in unserer Erfahrung ist das eher ein offenes Dreieck und das geht fast in Parallelen, die sich im Unendlichen schneiden. Und so bleibt für den Zölibatär der Punkt des Du besetzt. Der hat nicht einen Menschen, bei dem er so Heimat sein kann und Heimat schenken kann, wie wir Verheirateten. Und in diesem Offensein, nur so kann ein Triangel klingen. Und jedes zeigt dann was am anderen sich sichtbar wird. Also dass die Ehe zum Beispiel ein Sakrament ist, finde ich, bewahrt die Rede von Zölibat und dergleichen vor der Gefahr, das sei ja ein geschlechts- oder frauenverachtendes Junggesellentum. Und das umgekehrt bei den Eheleuten die Stelle offen bleibt, die zeigt das, was bei der Ehe nicht so sichtbar wird, dass die Ehe ja auch nicht bloß das fasziniert und verbunden sein mit mir selbst, mit dem Partner ist, sondern dass ich auch dort nochmal diese Form habe, wie auch heute noch italienische Liebende auch zueinander sagen, nicht bloß ti amo, sondern auch die voglio bene. Ich bin dir gut. Also dass diese Form, dass ich mit Gott auf den anderen zugehe, das wird nach außen nicht so sichtbar, das wird sichtbarer in dem zölibatären Lebensform. Und bei uns wird wieder sichtbar, weil es ein Sakrament ist, dass wir da nicht abgewertet werden gegenüber manchem, was wir so in der Vergangenheit hatten.
Ja. Ne?
Sondern dass das wirklich eine Berufung ist dazu, weil es ein eigener Weg und eine eigene, ganz von der Hauskirche gesprochen, ne? Dass wir das hier verwirklichen und tun. Und das wird ja sichtbar, wovon wir noch nicht geredet haben, dass wenn jetzt ich und du in der Liebe zu Gott eins werden, dann kann ihnen nun Gott das Kind schicken als viertes und dann baut sich ein neues Dreieck auf. Oben Gott, an der einen Ecke nicht einfach bloß ich, sondern wir beide und dann das Kind.
Das heißt, da beginnt dann diese Liebe fruchtbar zu werden.
So ist es. Die gehört da mit hinein. Und weil ich erstmal schon gelernt habe, den Partner mit Gott zu teilen und ihn nicht so als einsamen Zecher einfach in mich hineinzugießen, sondern ihn mit Gott zu teilen und die Eifersucht auf Gott zu bewältigen, der natürlich den Partner besser liebt und besser kennt als ich, so kann man dann eben auch jetzt den nächsten Schritt tun und kann dann jetzt, wenn dann eben jetzt das Kind geboren wird, muss man jetzt nicht sagen, ja um Himmels Willen, was ist jetzt mit meiner Frau los, dass die jetzt erstmal ganz erfüllt ist von einer anderen Wirklichkeit, sondern das hat man einfach schon eingeübt, dieses Grundmuster. Wir sind also nicht vorher zwei Hälften, die zusammenpappen und da passt dann gar kein Kind dazwischen. Und das ist dann der Erstkind-Schock oder der Einkind-Schock. Sondern es ist wirklich so, dass ich gelernt habe, mit dem anderen mich um jemanden zu kümmern. Und das kann ich jetzt hier genauso ausüben. Mit dem Partner auf das Kind. So, weil wir einfach zusammengehören dann. Und wir sollen ja auch Liebesleute bleiben. Ich finde das gar nicht so gut, wenn man manchmal trifft man Eltern, die sagen zueinander bloß noch Papa und Mama oder Vater und Mutter. Wo ich sage, nein, die sind Liebesleute und das sollen die Kinder schlucken.
Das heißt, da ist es schon wichtig, sich eben die Grundlagen, auch diese Grunddynamik immer wieder auch in Erinnerung zu rufen, um da selber nicht entweder von der einen Seite von Backbord oder Steuerbord vom Schiff zu fallen.
So meine ich, ja.
Weil da ja oft die Gefahr ist, gerade in so einem bewegten Familienleben, dass da so manches einfach nicht mehr in den Blick kommt, wirklich.
Ja.
vielleicht nochmal bei dem Stichpunkt Fruchtbarkeit. Es ist so gewesen, über die Geschlechtlichkeit haben wir eingangs kurz geredet. Sie haben gesagt, das war früher eben einfach so, ich weiß nicht mehr genau den Ausdruck, aber eine sexuelle Institution oder sowas, die Ehe. Es ist ja auch lange Zeit in der Kirche so gewesen, dass man im Endeffekt den Geschlechtsverkehr der Eheleute eigentlich nur, ich weiß nicht, manchmal hat man den Eindruck fast ein bisschen zähneknirschend toleriert hat bei Kinderwunsch, aber vielleicht auch gesagt hat, gut geheißen hat bei Kinderwunsch ansonsten nicht.
So ist es.
Das ist ja seit längerer Zeit, nun auch schon spätestens seit Johannes Paul, eigentlich schon seit dem Zweiten Vatikanum auch anders gesehen in der katholischen Kirche. Welche Rolle hat der Geschlechtsverkehr? Der ist ja eigentlich ehestiftend auch. Man sagt ja auch, eine Ehe ist nur dann gültig, wenn sie dann auch auf dieser Ebene vollzogen ist.
So ist es. Es ist einfach die Gemeinsamkeit zweier. Eben klassischerweise hat man ja dann oft gesagt, man hatte drei Gründe ja genannt. Also erstmal die Nachkommenschaft natürlich. Dann hat man da von dem gegenseitigen sich stützen und dann auch von der Befriedigung der sexuellen Bedürftigkeit. Und das gehört ja tatsächlich auch mit hinein, die gibt es. Und diese sexuelle Bedürftigkeit ist vielleicht tatsächlich bei den Männern noch mal stärker als bei den Frauen. Aber der Hauptpunkt wäre doch wirklich die Freude aneinander, das Schenken, diese Feier des Miteinander, die Heimat beim anderen sein und Heimat geben können. Das finde ich doch einen ganz wichtigen Punkt. Ich frage mal so die Leute, so nach dem alten wie hieß das dann, dieses Magazin von der FAZ, die hatten doch immer diesen Fragebogen von Bruce da drin. Und da hieß ja eine Frage, was ist für Sie das vollkommenste irdische Glück oder so. Mein Vorschlag ist zu sagen, angenommenes Hingegebensein. Und das, finde ich, ist genau das, was dort geschieht. Es gibt eine Weise, wie Frauen sich hingeben und es gibt eine Weise, wie Männer sich hingeben. Aber entscheidend ist das Gegebensein, dass dort das Hingegebensein und dass das angenommen wird. Und das, meine ich, sei also das größte Glück, was es gibt. Und das rückt hier für mich dann so in das Zentrum hinein. Also das Schenken und Empfangen von Freude, von Lust, von Lebendigkeit, aber vor allen Dingen diese Heimat beieinander. Und deswegen wundere ich mich, ich habe das neulich wieder auch gesagt, als ich da mit den Schülern da zusammen war, ich warte immer noch mal drauf, nachdem doch inzwischen jetzt da in jedem Krimi liegen die im Bett, unentwegt immer fort, man kriegt es immer von außen gezeigt, als ob das nicht eine Wirklichkeit ist, die nur eine Innenseite hat und von außen gar nicht zu sehen ist. Aber ich würde irgendwann mal erwarten, dass da irgendwer mal auch mal Danke sagt. Was sind das eigentlich für Stiesel, diese Regisseure? Bestenfalls sagen die, wie war ich oder so etwas, wenn man nicht einfach bloß eine Zigarette anzündet. Eine Zigarette nicht mehr, das ist ja vorbei, nicht? War früher aber so, nicht? Also, wo bleibt einfach diese Dimension der Dankbarkeit? Was ja zum Beispiel auch eine Antwort wäre auf diese Sache, wo ich immer noch gern wüsste, wo das eigentlich ursprünglich steht, wer das erfunden hat oder formuliert hat, dieses omne animal post coitum triste, nicht? Warum muss man traurig sein, wenn man dankbar ist?
Da stellt sich mir jetzt, weil wir schon zum Ende der Sendung kommen, Professor Spett, das ist so spannend, wir haben keine Musik gehabt, wir reden durch. Für mich ist dann nochmal die Frage, wenn jetzt nun Ehe das ist und wirklich eine Berufung ist, die ich glauben darf, dass Gott mich dazu bestimmt, diesen bestimmten Menschen mit ihm zusammen zu lieben und mich mit ihm von diesem Menschen lieben zu lassen, dann ist das ja etwas, was tatsächlich nicht dann mit mehreren Menschen gelebt werden kann. Sprich, da kommt dann doch auch wieder diese Unbedingtheit zum Tragen, dass nur dieser eine Mensch gemeint sein kann, nämlich nur mit einem kann ich das ja in Fülle leben.
Ich finde auch, das wird doch ganz deutlich damit, dass das erstmal so gedacht ist und anders nicht gehen kann. Deswegen ist mir das auch so wichtig. Da wird nicht irgendwas verboten, sondern es leuchtet aus sich heraus ein. Da muss ich nicht von Verboten reden. Wenn ich zu einem Menschen Ja sage, kann ich doch nicht Jein sagen oder Nein oder zugleich zu einem anderen. Da finde ich den Buber völlig richtig, wenn er sagt, du ist so etwas, was so den Himmelskreis füllt. Du heißt, ich sammle mich ganz auf einen Menschen. Und deswegen ist Monogamie das Einzige, was möglich ist, und ist eben Polygamie nicht akzeptabel, dass da mehrere Frauen sich auf einen Mann beziehen und er streut sich da so herum. Was soll das eigentlich? Sondern jeder Mensch ist unvergleichlich er selbst, und diese Zuwendung, die hier geschieht, ich meine, das sei auch die Sprache dann der Sexualität und des Leiblichen, das, was ja die Schlager auch immer sagen, eigentlich du und nur du für jetzt und für immer.
Nun kommt dann die Wirklichkeit dazwischen, und dann so sagen manche, werden wahrscheinlich viele sagen, ja, das ist das schöne Ideal, aber die Realität sieht manchmal anders aus.
So ist es. Das gilt aber in vielem. Das erstmal das Ideal ist, jetzt ist die Frage, streiche ich also das Ideal und passe mich der Realität an, was bleibt dann übrig? Oder sage ich nicht, das ist es eigentlich. Mein Bild dafür war immer, weil die Leute sagen, sie haben so Ideale, das sind ja die Wolkenschlösser. Nein, sage ich, ich rede vom Schwarzen inmitten der Scheibe. Wenn ich darauf nicht ziele, kann ich noch nicht mal vorbeischießen. Klingt zwar blöd, ist aber wahr. Also, und außerdem steckt dann natürlich auch nochmal drin, deswegen liebe ich das Bild so, dass es gar nicht so einfach ist, ins Schwarze zu treffen. Aber wenn ich da nicht drauf ziele, was soll's überhaupt? Ich kann doch nicht in die Gegend schießen. Ich habe immer gesagt, das ist die Gefahr bei den Kölnern und bei den Wienern. Die schießen in die Gegend und malen hinterher die Kringel drumherum, um den Einschuss. Sondern das geht nicht. Sondern ich muss wenigstens die Idee haben, auf das Schwarze inmitten der Scheibe zu zielen. Und das zu probieren, vielleicht geht's ja noch besser. Man muss sich auch miteinander helfen. Man muss wissen um seine Grenzen. Man muss um Vergebung bitten. Deswegen, das fand ich ja so toll, wie der Papst ja gesagt hat, eigentlich gehören zur Ehe drei Wörter. Bitte, danke und verzeih.
Ja, man muss das Ziel vor Augen haben, um es überhaupt auch treffen zu wollen und um überhaupt eine Chance zu haben, dahin zu kommen. Und vielleicht wird es in vielen, vielen Fällen besser gehen, wenn man dieses Ziel vor Augen hätte. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Splett, für diese spannende Stunde Philosophie über die Berufung zur Ehe. Herzlichen Dank dafür, dass wir gerade in dieser Debatte, die so um die Familiensynode herum plätschert manchmal oder auch sehr hohe Wellen schlägt, dass wir da einfach nochmal wirklich auf die Grundlagen schauen konnten. Was ist Ehe eigentlich? Was ist sie von Gott her eben eigentlich? Ein mit hineingenommen sein in die Dreierbeziehung, in diese Dynamik der Liebe Gottes selbst. Vielen herzlichen Dank, Professor Splett.
Ich danke Ihnen. Das war wirklich ein sehr schönes und gutes Gespräch miteinander. Danke.
Dankeschön. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr geduldiges Zuhören heute Abend. Das ist ja nicht ganz leicht. Manchmal, wenn man nicht so geübt ist, das geht mir genauso. Also mit diesen strengen philosophischen Gedankengängen sich vorzutasten zu dem Kern eines Themas. Wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn Sie vielleicht auch glauben, dass Sie diese Sendung verschenken möchten, vielleicht auch als Hochzeitsgeschenk, als Vorbereitung auf eine Ehe, dann können Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb anrufen und eine CD, einen Mitschnitt von dieser Sendung bestellen unter der Nummer des CD-Dienstes 08328 921 120. Noch einmal natürlich dann erst wieder ab Montag früh 08328 921 120 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@radiohorep.de. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht. Ihre Gabi Fröhlich.